Reiseschatten. Von einem Ausfluge nach dem Harz, der sächsischen Schweiz im Sommer 1831. Von Hans Christian Andersen. Erste Folge.
Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen, sagt Claudius. Etwas anderes bleibt es aber immer, ob jemand ihm zuhören will. Wir leben in einer Zeit, wo große Weltereignisse einander Schlag auf Schlag folgen, wo sich in einem Jahre mehr zuträgt als früher in 10 Jahren. Meteor folgt auf Meteor am politischen Himmel. Wo will man da Zeit hernehmen, der einzelnen aufwärtsstrebenden Psyche Aufmerksamkeit zuzuwenden? Die Welt ist jetzt im Stadium des Handelns. Sie arbeitet dem künftigen Dichtergeschlecht vor, das unsere Jetztzeit unsterblich machen soll. Aber wenn die Flügel wachsen, dann will der Vogel auch fliegen und mag es Krieg oder Frieden, Hochzeit oder Begräbnis geben. Er singt sein Lied, bis sein Dichterherz bricht. Es gibt immer noch eine oder die andere verwandte Seele, die mitten im großen Weltgetümmel an seinen Tönen sich labt. Und mehr kann der kleine Himmelsbürger ja nicht verlangen. Ist es nun aber ein eitler Vogel, und das sind die meisten jungen Dichter, so will er Zuhörer heranziehen, will originell sein und zwitschert dann oft mit einem ganz anderen Schnabel als mit dem, den unser Herrgott ihm gegeben hat. Das hilft wirklich zuweilen. Je barocker das poetische Geschrei wird, desto mehrere geben Achtung darauf. Er sammelt sich ein Publikum. Der eine zeigt sich noch origineller als der andere, denn wer will nicht gehört werden, wenn er erst als Sänger aufgetreten ist? Es erging mir, wenn ich offenherzig sein soll, ganz ebenso, als ich daran dachte, diese meine Reise zu erzählen. Das soll auf eine originelle Weise geschehen, nahm ich mir vor, und hatte so das Ganze schon arrangiert, noch ehe ich reiste. Ich hatte meine Leserinnen und Leser schon platziert und wollte ihnen nun die ganze Reise dramatisch zum Besten geben. Ich meinte, dass dies eine ganz neue Art von Reisebeschreibung werden würde. Es sollte ein Reisedrama mit Ouvertüre, Prolog und Zwischenakten werden. In dem Zwischenakte sollte das Publikum, im Prolog aber wollte ich selbst satirisch sein. Die Ouvertüre sollte mit vollem Orchester aufgeführt werden. Die an dem Zollhause versammelte Volksmenge wollte ich als türkische Musik gebrauchen. Die Wellen sollten ein rauschendes Crescendo aufspielen und die Vögel und jungen Damen auf der herrlichen Promenade im Sunde ein weiches Adagio anstimmen. Auf dem Dampfschiffe würde ich wohl Passagiere finden, aus denen ich in der Geschwindigkeit Instrumente machen könnte. Und mein eigenes Herz sollte die Erlaubnis bekommen, ein kleines Harfensolo aufzuführen. So würde meiner Meinung nach in die kleine Ouvertüre von Kopenhagen bis Lübeck Abwechslung genug kommen. Bei Travemünde sollte der Prolog anfangen und das Stück selbst bei Lübeck, wo sich dann die Abenteuer szenenweise aneinander anschließen sollten. Eine derartige Reisebeschreibung hatte ich noch nie gesehen. So sollte sie werden. Und ich reiste ab. Fremde Städte mit fremden Menschen folgten einander. Es öffnete sich mir zwischen den Bergen eine neue Welt. Gottes herrliche Natur umgab mich. Da war gar keine angenommene Originalität, und doch sah sie ganz originell aus, während sie doch nur sie selbst war. Sollte das nicht im Grunde doch das Richtige sein, dachte ich, und ehe es mir selbst recht bewusst ward, waren alle diese selbst geschaffenen originellen Ideen verraucht, und ich dachte, ich will es geben, wie ich es empfange. Wird es nicht originell, so liegt es daran, dass ich selbst eine Kopie bin. Und das kann auch nicht gut sein, denn wenn das eine Blatt eines Baumes nicht einmal die Kopie des anderen ist, sollte da der Mensch es sein, in seiner ganzen Natürlichkeit? Ouvertüre, Prolog und Zwischenakte gehen also verloren. Aber deswegen kann man nun doch sitzen bleiben. Ich will mein Herz öffnen und die bunte Reihe von Bildern zeigen, welche diese Reise darin hervorzaubert. Wir spannen kein Tuch an der Wand aus, das verursacht so viele Umstände. Wir haben die weißen Blätter des Buchs, auf diesen stehen nun die Bilder. Freilich nur in leichten Umrissen, aber man wird sich daran erinnern müssen, dass es auch nur Schatten der Wirklichkeit sind. Man findet Berge und Ebenen, Städte und Fantasiestücke, selbst einzelne kleine Partien, die in der Eile mit Tinte und Feder hingeworfen wurden. Der Dichter gibt dem Maler nichts nach. Ein Vordergrund mit etwas Grün, ein Baum, doch schön verlange ich ihn, die Luft dazu, dann ist's vorbei, da hat man gleich eine Malerei. Doch zum Gedicht, was braucht's da mehr? Hier stell ich gleich euch eines her. Doch jetzt geht das Dampfschiff ab. Erstes Kapitel. Das Meer, die Trave, Lübeck, die Marienkirche, der Totentanz, Wandsbek. Die Küste segelt schon. Ob sie einen Vorsprung nehmen will, damit wir sie nicht einholen sollen? Nein, wir sind's, die segeln. Aus dem Schornstein steigt die schwarze Rauchsäule in die Höhe. Die Räder zerteilen den Wasserspiegel und wir lassen eine lange Furche hinter uns. O Reisen, Reisen, das ist doch das glücklichste Los. Und daher reisen wir auch alle. Alles in dem ganzen Universum reist. Selbst der ärmste Mann ist im Besitz des beflügelten Pferdes der Gedanken. Und wird dies schwach und alt, dann nimmt ihn doch der Tod mit auf die Reise. Die große Reise, die wir alle machen. Die Wellen rollen von Küste zu Küste, die Wolken segeln an dem großen Himmel dahin und der Vogel fliegt weit über Felder und Auen. Wir reisen alle, selbst die Toten in ihren stillen Gräbern fliegen mit der Erde rund um die Sonne. Ja, Reisen ist eine fixe Idee in dem ganzen Universum. Aber wir Menschen sind Kinder. Wir wollen auch noch Reisen spielen, während unserer und aller Dinge großer natürlicher Reise. Das Meer lag vor mir wie ein Spiegel. Nicht eine Welle kräuselte die große Fläche. Oh, es ist herrlich, so zwischen Himmel und Meer dahin zu fliegen, während das Herz seine Sehnsucht und Lust singt und der Geist die bedeutungsvollen wechselnden Klangfiguren sieht, welche aus diesen Tonwellen entstehen. Das Herz und das Meer sind doch wunderbar verwandt. Himmel und Erde spiegeln sich im Meer wie in unseren Herzen. Aber das Menschenherz wird nie so ruhig wie das Meer, wenn erst des Lebens Stürme einmal sein Inneres durchzogen haben. In Augenblicken vergessen wir unsere Schmerzen, selbst die tiefsten. In Augenblicken vergisst auch das große Meer seine Stürme. Und für einen Weltkörper sind Wochen und Tage nur Augenblicke. Aber bedenke, wir sind ja inzwischen auch über die ganze Ostsee gesegelt. Die Sonne ist wieder aufgegangen und das war schön anzusehen, aber die meisten Passagiere schliefen, indem sie wahrscheinlich wie Arf in Holbergs Lustspiel dachten, der Morgen ist sehr schön, wenn er nur nicht so früh am Tage käme. Endlich kamen sie denn auch einer nach dem anderen aus der Unterwelt hervor. Das Verdeck wurde der freie Konversationssaal, wo man gehen und kommen konnte, wie es einem beliebte. Die Gedanken machten es ebenso. Und das Herz flüsterte hier dieses, dort jenes. Aber ich hörte es wohl. Ich blickte auf das große Meer hinaus und fühlte mich glücklich. Ein Unbekannter stand neben mir und machte Witze. Auch er fühlte sich glücklich. Das Dampfschiff ging rasch vorwärts. Wir näherten uns dem Lande und nun wurden die anderen auch glücklich. Es fehlte aber nicht viel daran, dass wir den Eingang in die Trave nicht gefunden hätten. Ein dicker Nebel hatte sich über die Küste gelegt. Aber endlich trafen wir die rechte Stelle, kamen hinein, und nun lag das ganze Nebelland hinter uns. Es kam uns vor, als wäre ein Vorhang aufgerollt. Im Vordergrund lagen das hübsche Badehaus und der hohe Leuchtturm. Rundumher erstreckten sich grüne Wälder, und die warme Sonnenluft strömte uns entgegen. Zu Hause in Dänemark hatten die Bäume nur noch Knospen, als wir gestern abfuhren. Welch ein bedeutender Übergang! Links erstreckte sich die Halbinsel Prival, wo das Vieh bis an den Bauch ins Meer hinein wartete, und zeigte uns ein lebendiges, potterisches Gemälde mit dem großen Lufthintergrund und den herrlichen Tiergruppen. Rechts lag Travemünde mit seinen roten Dächern. Aus allen Fenstern schauten Männer- und Mädchengesichter hervor, die in der Ferne recht hübsch aussahen. Ach ja, die Ferne ist doch des Lebens magisches Zauberland, die geistige Fata Morgana, die jedes Mal verschwindet, wenn man sich ihr nähert. In der Ferne liegen die Träume der Kindheit und die Hoffnungen des Lebens. In der Ferne werden die Runzeln von der durchfurchten Stirn geglättet und steht das graue Mütterchen wie ein von Gesundheit strotzendes junges Mädchen da. Vielleicht war dies auch hier mit den Schönen vor Travemünde der Fall. Die Trave ward nun schmäler. Das Dampfschiff schien beinahe ihre ganze Breite einnehmen zu wollen. Bald sahen wir das siebentürmige Lübeck aus Wäldern und Wiesen hervortauchen, aber es spielte gar wunderlich Verstecken mit uns. Bald war es hier, bald da. Die vielen Krümmungen des Flusses machten, dass man nicht recht weiß, ob man nach der Stadt hin oder von ihr fortreist. So segeln wir auch auf des Lebens großem Strom, wo wir dann so kindisch sind, in Tränen auszubrechen, ja an dem Steuermann zu verzweifeln, weil das Ziel unserer Wünsche, ebenso wie Lübeck, Verstecken mit uns spielt. Es ist doch der rechte Weg, den wir gehen, aber wir kennen nicht den rechten Lauf des Stroms, da wir des Lebens Trave nur einmal hinaufsegeln. Nachdem wir in Lübeck an Land gestiegen waren, traten wir durch ein altes gewölbtes Tor mit dicken Mauern an beiden Seiten in die freie Hansestadt Lübeck ein. Hier, zwischen den Häusern mit den spitzen Giebeln in den engen Seitengässchen und in der Erinnerung, die ein historisches Gewand über das Ganze wirft, glaubt man sich Jahrhunderte in der Zeit zurückversetzt. Das alte Rathaus steht noch mit seinen kleinen Türmen und seinem alten Hansesaal. Der Markt liegt zwischen demselben und der Kirche, wo ein neues Geschlecht sich durcheinander drängt. Aus der Marienkirche ging ich hinaus in die große Gotteskirche, die doch noch ganz anders alt und groß ist. Das nenne ich eine Wölbung. Die predigt, selbst wenn alles andere schweigt. Die Häuser an beiden Seiten der Straße standen da wie Reihen von Stühlen, wie gekaufte oder gemietete Familienstühle, wo auch das Gesinde mit Platz hat. Eine Gewitterwolke, die über uns heraufgezogen war, begann inzwischen ihre Predigt. Sie war nur kurz, aber es lag doch sehr viel in dieser Rede. Am Abend verließ ich das alte Lübeck. Die Sonne ging so schön unter und die grünen Waldungen dufteten, dass es eine Lust war. Wie viel Poesie kann doch in einem solchen stillen Abend liegen? In der Morgenstunde kamen wir nach Wandsbek. Hier hat Claudius gelebt und gedichtet. Ich dachte an Andreas und Anselmus. Die Sonne schien mir ins Gesicht, so dass mir das Wasser in die Augen trat. Beinahe wäre ich an dem Gebäude, wo das Zahlenlotto gezogen wird, vorbeigefahren, ohne darauf Achtung zu geben. Aber es gibt dennoch Gedanken genug, die wie unselige Geister diese Stelle umschweben und über den verlorenen Mammon jammern. Claudius und das Zahlenlotto, das sind doch zwei Merkwürdigkeiten an einem kleinen Orte vereint, und unser Herrgott weiß, wie wenig die zusammenpassen. Jetzt sahen wir die Türme Hamburgs. Sie erhoben sich hoch in die Luft, als wollten sie sich danach umsehen, ob wir nicht bald kämen. Und die Sonne schien auf sie und auf uns, ebenso schön wie bei irgendeinem kaiserlichen Einzug. Zweites Kapitel. Hamburg, das Theater, ein Besuch vor der Stadt, der Traum, eine Idylle, die zwei Charaktere. Ich fühlte ordentlich einen tiefen Respekt vor der alten Stadt, die die engen Straßen und das Menschengedränge beibehalten hatte. Ich glaube, unser Kutscher fuhr uns Straße auf, Straße ab, um uns durch die Größe der Stadt zu imponieren, denn es dauerte eine kleine Ewigkeit, bis wir ans Hotel de Bavière auf dem neuen Jungfernstieg gelangten, wo wir abstiegen. Hier, im Innern der Stadt selbst, nimmt sich die Stadt herrlich aus, indem die Alster, die groß und breit ist, die Altstadt gleichsam von der Neustadt trennt. Die hohen Türme spiegeln sich auf ihrer Wasserfläche, auf welcher Schwäne dahingleiten und Böte mit geputzten Menschen sich schaukeln. Der Jungfernstieg wimmelt von Spaziergängern. An demselben entlang liegt Hotel neben Hotel, deren Türen mit Kellnern, Oberkellnern und Oberkellners Oberkellnern besetzt sind. Aber wir wollen uns hier nicht länger aufhalten, sondern den Besuch bis zum Abend aufsparen, wenn alles erleuchtet ist, obgleich es wohl vertragen kann, bei Tage gesehen zu werden. Wir wagen uns hinein ins Gedränge zwischen Droschken, schreiende Trödler und Kleinhändler, Blumenmädchen aus den vier Landen und emsige Geldmänner der Börse. Es sieht aus, als wäre das Ganze ein Kaufladen. So reiht sich ein Laden an den anderen. Die Straßen kreuzen einander und nach der Elbe zu gibt es einige, wo der Eingang durch einen Hausflur ist und wo kaum ein Mensch, der eine gewisse Peripherie überschreitet, wohnen kann, ohne für beständig darin bleiben zu müssen. Die Stadt ist von Kanälen durchschnitten. In diesem Stadtteil sah ich mehrere, die wie wahrhafte Kloaken aussahen. Hohe Häuser auf beiden Seiten, aber keine Straße, bloß der schmale Kanal, soweit man vor den vorgebauten Altanen sehen konnte. Auf diesen hingen und lagen Dinge von allerlei Art, und tief unten lief, oder besser gesagt kroch, das schmutzige Wasser. Einer dieser Altane oder Schuppen in diesem Chaos war grün angestrichen, und auf demselben saß eine wohlbeleibte Dame am Teetisch und genoss die schöne Natur. Will man übrigens hier im Sommer dem Menschengewühl entgehen, das man fast überall antrifft, will man sich von der Welt losmachen, so muss man ins Theater gehen. Da findet man eben nicht viele. Weit auseinander sitzen die blassen Einsiedler in den großen Logen. Das Haus ist groß und prächtig, 4 Etagen und ein Parterre, dessen Gang hinter den Bänken herum so breit ist, dass recht gut eine Galoppade darin getanzt werden kann. Das ganze Innere ist weiß, mit vergoldeten Verzierungen, und wird von einem prachtvollen Kronleuchter erleuchtet. Man spielte den Freischütz. Die Dekorationen waren vortrefflich, namentlich die Wolfsschlucht. Es war eine tiefe Felsschlucht, in die der Mond hinabschien, und die roten Irrlichter hüpften in ihrem magischen Rundtanz umher. Aus der Erde schlugen Flammen empor, und der wilde Jäger, ein Lufttransparent, eine Wolkengruppe, die sich in allerlei wilde Gestalten umwandelte, fuhr über die Szene. Am Ende des Aktes stieg nicht der lebendige Samiel aus der Tiefe herauf, sondern eine fürchterliche Riesengestalt, die die halbe Bühne einnahm. Sie ergriff mit ihrer ungeheuren Hand Max und Kaspar, der leblos hingestreckt dalag, während das Ganze effektvoll von einem starken roten Feuer beleuchtet ward. Sonst war Samiel hier keineswegs gut kostümiert, er sah aus wie ein roter Husar. Eine Demoiselle Gnet gastierte als Agathe. Sie sang gut und zeigte viel Schule, vergaß sich aber jedes Mal, wenn applaudiert ward, ging ganz aus ihrer Rolle heraus und machte einen tiefen Knicks, was jeden aus der Illusion herausreißen muss. Nach der großen Arie mit dem Taschentuch, das hier mit sehr viel studierter Grazie geschwenkt ward, und als sie sich Max in die Arme werfen wollte, klatschte man, weshalb sie eine Bewegung vorwärts machte, sich verneigte und sich dann in die Arme des armen Liebhabers warf, der auf diese Weise ein ganzes Publikum zwischen sich und den Gefühlen der Geliebten hatte. Kunst ist der Gegensatz von Natur, aber deswegen ist Kunst noch nicht Unnatur. Sie ist vielmehr das ideale Bild der Natur. Man soll vergessen, dass es Kunst ist. Aber wie kann man das, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin sich so weit erniedrigt, das Natürliche in der Kunst wegen eines elenden Applauses zu vergessen? Als ich zum zweiten Mal im Theater war, wartete man mir mit einem Melodrama nach dem Französischen auf. Cardillac oder das Stadtviertel des Arsenals. Es ist nach Hoffmanns bekannter Erzählung Fräulein Scudery bearbeitet. Eine jämmerliche Komödie. Oliviers Rolle spielt Herr Jacobi, der, wie man erzählt, seine Stiefeln und Schuhe von der Hamburger Schusterzunft gratis erhält, weil er den Hans Sachs spielte. Weshalb, das begreife ich nicht. Es ist vielleicht der ehrbaren Schusterzunft ergangen wie einem alten Bürgersmann, den ich kannte, der, als er seine Tochter auf einem Liebhabertheater spielen sah, die Hände faltete und sagte, »Unser Herrgott mag wissen, wie ihr das alles so einfällt, was sie da sagt.« Sie haben wohl auch geglaubt, dass Jacobi alles das Hübsche selbst erdacht hätte, was er sagte. Und da sie nun alle Schuhmacher waren, wie Hans Sachs, und vielleicht auch einige von ihnen Poeten, nicht wie Hans Sachs, da haben sie gedacht, heute dir, morgen mir. Wer weiß, was Jacobi uns in den Mund legen kann, wenn wir einmal auf die Bühne kommen. Jost als Cardillac und Madame Mädel als Scudery spielten vortrefflich. In einer frühen Morgenstunde ging ich nach dem Botanischen Garten. Seine Lage ist herrlich. Man glaubt sich weit weg von Hamburg, und doch liegen bloß der alte Wallgraben und der planierte Wall mit seinen Blumenpartien und Alleen dazwischen. Als ich von dort nach Altona ging, wo ich die herrliche Aussicht über die Elbe genoss, erreichte ich Ottensen. Der bekannte Baum auf dem Kirchhof fiel mir sogleich in die Augen. Ich stand an Klopstocks Grab. Ich kenne nur wenig von Klopstock, denn seine Messiade, ich muss es ehrlich gestehen, habe ich niemals gelesen. Es war im Grunde mehr Klopstocks Name, als seine Werke, der das ernste, tiefe Gefühl hier an seinem Grabe hervorrief. Es war der unsterbliche Name, der mein Herz stärker klopfen machte. Gottes freie Natur rief mich weiter hinaus. Herrliche grüne Gärten liegen die Elbe entlang. Ein Dampfschiff glitt stolz auf dem Flusse dahin und die schwarze Rauchwolke wirbelte über der Wasserfläche. Hier ist es schön. Doch das haben schon Tausende vor mir erzählt. Wer ist nicht in Renvies Garten, in Blankenese gewesen? Wer hat nicht die schöne Marianne gesehen? Die Vögel sangen und die Blumen nickten freundlich, und zwar in einer solchen Menge, dass es mir, als ich in der Dämmerung nach Hamburg zurückkehrte, vorkam, als ob sich auf dem ganzen Jungfernstieg nur lustige Vögel und nickende Blumen hin und her bewegten. Man soll ja Achtung geben auf das, was man das erste Mal, wo man an einem fremden Ort schläft, träumt, denn das soll etwas zu bedeuten haben. Ich löschte mein Licht aus, sah noch einmal durch das geöffnete Fenster auf die vielen Spaziergänger hinab, hörte die Musik vom Pavillon, denn der Wind trug die Töne über die Alster, und ging dann zur Ruhe, um Kräfte zu sammeln zu einem weiteren Ausflug in die Welt. Ich bin nun schon 4 Tage in Hamburg. Am Nachmittag ging die Postkutsche nach Braunschweig ab. Ich hatte Nummer 11. Aber es waren nahe an 20 Passagiere da, die alle mit Mänteln, Schachteln und dergleichen Reiseattributen an der hohen Brücke warteten, wo wir einsteigen sollten. Ich kam in einen Beiwagen, wo meine Gesellschaft aus einem Engländer und 2 Hamburgern bestand, von denen der eine ein junger Jude war. »Nun wollen wir bei Gott interessant sein«, war das Erste, was er sagte, nachdem er kaum Platz genommen hatte. Und dazu sah er uns alle sehr vergnügt an. »Unser Hamburg ist doch eine schöne Stadt, eine reiche Stadt.« Und dann hob er mit einer hohen Fistelstimme an, »Stadt Hamburg in der Elbe Auen, wie bist du stattlich anzuschauen?« Ich ward auch ganz vergnügt, indem ich, wie der Teufel, dachte, wenn es schlecht geht, da bekomme ich doch eine Seele. Den kann ich gewiss gebrauchen. Ich bat Gott in meinem Innersten, dass des jungen Mannes Originalität doch ihre Sonntagsseite herauskehren möge, und in dieser Hoffnung brummte ich mit: Heil dir, Harmonia! So fuhren wir denn aus dem alten Hamburg heraus. Ich erwähnte den Dichter Heine. Heine, sagte der jüdische Jüngling. Ja, Heine ist ein großer Mann in der Poesie, und sein Onkel ist ein großer Mann an der Börse. Aber ich liebe seine Verse nicht, denn sie sind so kurz. Ehe man sich's versieht, kriegt man eins über die Nase, und dann ist's Lied vorbei. Ja, sagte der andere Hamburger, er ist immer gleich bei der Hand damit, eins über die Nase zu geben. So hat er auch geschrieben, dass die Römer und Italiener so schöne und regelmäßige Gesichter und dass wir Deutsche Kartoffelgesichter haben. »Haben wir Kartoffelgesichter?« fuhr er fort und zeigte mir sein Gesicht, das allerdings, wenn ich ehrlich sein soll, dieser Frucht nicht so ganz unähnlich war. »Ich möchte um keinen Preis«, fügte er hinzu, »mit einem solchen Menschen reisen. Ehe man ein Wort davon wüsste, könnte über einen ein ganzes Buch geschrieben werden.« »Nummer 2«, dachte ich, »hier habe ich die 2. Seele. Welche Charaktere für meine Reise. Nach und nach werden sie sich entwickeln. Sie werden im 3. Kapitel von Nutzen sein.« Inzwischen waren wir bei der 1. Station angelangt, aber da verließen uns alle beide Charaktere. Das ist allerdings ein schlimmer Streich für einen Verfasser, wenn er so seine beiden 1. Charaktere verliert, ohne sie benutzt zu haben. Doch wir wollen uns dadurch nicht abhalten lassen, weiterzureisen. 3. Kapitel. Die 4 Lande. Nun waren wir in den 4 Landen. Kleine Kanäle kreuzten sich. Alles stand im saftigen Grün. Die Kirschen hatten schon Früchte angesetzt. Alles um uns herum war ein großer Küchengarten. Und das ist es auch für Hamburg und die ganze Umgebung. Eine Reise durch die 4 Lande nach dem Harz ist doch ein recht lebendiges Bild von dem ganzen menschlichen Leben. Die fruchtbare, grüne Natur hier, wo die Einwohner ruhig innerhalb der Deiche schlafen, ohne von dem unruhigen Strome zu träumen, der jeden Augenblick über sie hereinbrechen kann, kam mir vor wie die glückliche, lebensfrische Jugendwelt, wo auch überall Kirschen und Pflaumen, große Feuerbohnen und bunte Blumen wachsen. Aber kaum sind wir aus diesem glücklichen Lande herausgekommen, über den Elbstrom der Wirklichkeit, da liegt des Lebens große Lüneburger Heide vor uns, die im Übrigen doch nicht so schlimm ist, als allgemein angenommen wird. Hier wachsen auch grüne Waldungen, Und sind diese gleich nur Nadelholz, so geben sie doch Schatten. Man findet auch hier Menschen. Und die Vögel zwitschern vergnügt auf den grünen Wiesenpartien. Und im Hintergrunde des großen Heidelandes erhebt sich das hohe Harzgebirge, wo selbst die sonnenbeleuchteten Wolken wie Nebel tief unter uns liegen. Bei Zollenspieker wurden wir auf einer großen Fähre über den Elbstrom gesetzt, der mit einer ungeheuren Fahrt nach Hamburg zulief, recht als habe er tausenderlei Neuigkeiten aus den böhmischen Gebirgen, die er in der Börsenhalle eingerückt haben wolle. Wir stiegen ans Land und befanden uns nun im Königreich Hannover. Bis Winsen, ein hannöfisches Städtchen an einem kleinen Flusse, der Lue, war die Gegend noch recht erträglich. An der ersten Straßenecke hatte ein Maler mit großen weißen Buchstaben den Namen der Stadt Winsen angepinselt und neben denselben ein großes Komma gesetzt, gleichsam um anzudeuten, dass von dieser Stadt wohl noch mehr gesagt werden könne als der bloße Name. Das einförmige Knarren des Wagens im Sande, die Fichten und die Musikstücke des Postillions verschmolzen sich inzwischen zu einem einschläfernden Wiegengesang. Ein Passagier nach dem anderen fing an, mit dem Kopf zu nicken. Selbst unsere Blumensträuße, die in die Wagentaschen gesteckt waren, ahmten dieselbe Bewegung nach, jedes Mal, wenn der Wagen einen Stoß gab. Ich schloss die Augen und öffnete sie wieder, indem ich halb schlummerte und gewiss träumte. Mein Auge fiel besonders auf die großen Nelken in dem Strauße, den ich mir in den Vierlanden gekauft hatte. Alle Blumen dufteten stark, aber es schien mir, als ob diese alle anderen an Duft und Farbe überträfen. Und was das Merkwürdigste dabei war, mitten in den Blumen saß ein kleines, luftiges Wesen, nicht größer als eins ihrer Blätter, und war so durchsichtig wie Glas. Das war ihr Genius, denn in einer jeden Blume wohnt so ein kleiner Geist, der mit ihr lebt und stirbt. Seine Flügel hatten dieselbe Farbe wie die Blätter der Nelken, aber sie waren so fein, dass es aussah, als wäre es nur roter Staub, der im Mondlicht von der Blume herabfiel. Goldgelbe Locken, feiner noch als die Staubfäden, glitten über die Schultern hinab und flatterten im Winde. Auf einmal fühlte ich eine zitternde Bewegung in der ganzen Luft. Ich fuhr in die Höhe und das Ganze war verschwunden. Aber die Blume duftete sehr stark und durch das Wagenfenster bogen sich einige frische grüne Birkenreiser herein. Der Postillion hatte den ganzen Wagen mit Maien ausgeputzt, weil es Pfingstmorgen war. Der alte Apotheker streckte sich im Wagen und sagte, man kann hier doch träumen. Die Sonne ging auf, wir saßen alle schweigend da. Ich glaube, wir hielten in der Stille unsere Andacht, während die Vögel Pfingsthymnen sangen und das Herz selbst die beste Frühpredigt hielt. In Uelzen gingen die Leute in die Kirche, als wir ankamen. Die Sonne brannte wie Feuer. Wir waren beinahe halb tot, als wir uns Gifhorn näherten, und noch hatten wir 4 Meilen bis Braunschweig. Ich fühlte mich so ermattet, dass ich kaum zum Wagen herauszuschauen wagte, als man den Harz mit dem Brocken sehen konnte. Endlich waren wir am Ziel.
Reiseschatten. Von einem Ausfluge nach dem Harz, der sächsischen Schweiz, im Sommer 1831. Von Hans Christian Andersen. Gelesen von Philipp Scheppmann. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2005.